Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast der KIT Gesamtkommunikation. Ich bin Gabi Zachmann und heute dreht sich alles um gesunde Weihnachten, also darum, wie wir die Feiertage genießen können, ohne danach das Gefühl haben, ins Detox-Camp gehen zu müssen. Und dazu spreche ich mit Dirk Weber vom Institut für Sport und Sportwissenschaften am KIT. Dirk beschäftigt sich mit Stoffwechsel, Ernährung und Bewegung. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Gabi, vielen Dank für die Einladung.
Dirk, ganz ehrlich, Plätzchen, Braten, Glühwein, Weihnachten ist ja einfach nicht die gesündeste Zeit. Kann man überhaupt gesund feiern oder ist das ein Widerspruch?
Ja, also man kann auf jeden Fall gesund feiern. Viel wichtiger als diese 3 Tage Weihnachten im Jahr ist sowieso der Rest des Jahres. Das heißt, diese kurze Weihnachtszeit, wenn man da mal ein bisschen über die Stränge schlägt, dann wird das durch den Rest des Jahres, wenn man sich da ordentlich und gesund ernährt und viel bewegt, wird das in den meisten Fällen ausgeglichen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man an Weihnachten beachten könnte. Und da wollen wir uns ja heute auch drüber unterhalten.
Geht das denn gesund feiern ohne Verzicht?
Ja, tatsächlich geht das. Man kann natürlich immer hier und da so ein paar Sachen anpassen. Also ich würde niemandem dazu raten, an Weihnachten sich komplett irgendwie zu kasteien und gar nichts mehr zu machen, was irgendwie Spaß macht. Weihnachten ist ja so eine Zeit, die extra dafür gedacht ist, ja, dass man vielleicht mal ein bisschen runterkommt, mal ein bisschen den ganzen Stress verliert, der ja auch ungesund ist für den Stoffwechsel und dann einfach mal mit neuer Kraft auch ins neue Jahr starten kann oder in die neue Zeit danach. Da würde ich jedem empfehlen, einfach auch mal das zu tun und das zu essen, was einem auch wirklich gefällt und Spaß macht. Man kann natürlich hier und da so ein paar Sachen anpassen, aber im Wesentlichen darf man es auch nicht übertreiben.
Ich glaube, dass es vielleicht auch Sinn macht, auf uns selbst zu achten und zu schauen, worauf habe ich denn jetzt wirklich Appetit? Also ich selbst bin tatsächlich an Heiligabend zur Vegetarierin geworden, nachdem ich gesehen habe, wie sich die ganze Familie auf Schüsseln von Fleisch stürzt. Und da kam bei mir sofort die Erkenntnis, hey, das mag ich gar nicht und das mag ich nicht mehr mitmachen. Und ich glaube, es macht auch viel Sinn, sich ganz bewusst anzuschauen, was von diesem Angebot, das hier da ist, will ich wirklich, was würde mir wirklich schmecken? Kann das schon ein erster Schritt sein?
Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache, die man gut implementieren kann. Interessant auch dein Erfahrungsbericht da, dass auch dieses Übermaß, dass das natürlich auch irgendwie dazu führen kann, dass man dann irgendwie seine Gewohnheiten überdenkt und auch irgendwie was ändert. Man kann natürlich auch an Weihnachten darauf achten, dass man nicht völlig über die Stränge schlägt. Ja, also viele geraten dann ja irgendwie in so einen Rausch und konsumieren dann einfach nur noch, weil sie halt eben diesen Gedanken im Hinterkopf haben, dass man jetzt an Weihnachten natürlich auch mal freizügig konsumieren darf. Das ist natürlich auch richtig, aber man kann natürlich darauf achten, dass man jetzt nicht überkonsumiert. Ja, muss es jetzt unbedingt noch das Eis sein nach dem Essen oder kann ich das vielleicht auch einfach weglassen, weil mein Magen sowieso schon voll ist und ich das eigentlich nur noch aus Gewohnheit konsumiere?
Also gerade bei den Plätzchen merke ich eigentlich, dass wir die im Unverstand essen. Wir überlegen uns gar nicht mehr, muss ich dieses Plätzchen jetzt noch haben, sondern die Schüssel steht da und ich schieb's mir einfach rein. Wäre das vielleicht einer der am einfachsten umzusetzenden Tricks, zu sagen, gut überlegen, muss das sein, will ich es wirklich, habe ich richtig Bock drauf oder ist es eine Gewohnheit?
Ja, definitiv. Also da sagst du schon genau das Richtige. Genau darauf kann man eben achten, dass man eben sich überlegt, was wirklich sein muss und eben nur in so weit genießt, wie es halt wirklich sein muss. Und alles, was darüber hinausgeht, und da haben wir mit Sicherheit viele, viele Versuchungen an Weihnachten, dass man sich da versucht, ein bisschen zurückzunehmen. Das schadet dann auch nicht dem Stressabbau, das schadet auch nicht dem eigenen Wohlbefinden. Es hilft aber dem Stoffwechsel eben durch diese Tage ein bisschen besser dann durchzukommen.
Warum essen denn eigentlich viele Menschen an Weihnachten viel mehr? Steckt da was Wissenschaftliches dahinter?
Der Grund, weshalb viele Menschen da viel essen, ist wahrscheinlich, dass wir in einer sehr überangespannten Gesellschaft leben. Ja, wir haben sehr, sehr viel Stress alle in unserem Alltag. Und wenn dann wirklich mal so ein Tag kommt wie Weihnachten, wo wir dann wirklich mal mit ruhigem Gewissen genießen können, dann tendieren eben viele Menschen dazu, einfach zu übergenießen, sage ich mal. Dadurch, dass man sich eben den Rest des Jahres immer so ein bisschen einschränkt, ja, also ich überlege mir ja jeden Abend zweimal, muss die Tüte Chips jetzt sein, muss die Tafel Schokolade jetzt sein, und an Weihnachten fühlen wir uns eben frei, das Ganze halt eben so zu genießen, wie wir möchten. Deswegen, denke ich, neigen viele Menschen dazu, an Weihnachten dann eben zu überkonsumieren.
Vielleicht spielt der Gruppendruck ja auch noch eine Rolle, weil ich eben mit anderen zusammensitze und alle konsumieren und in der Gruppe, in der Familie ist dann eben die Hemmschwelle geringer.
Absolut, das mag ein Grund sein. Genauso kann das aber natürlich auch umgekehrt ein regulierender Faktor sein. Also wenn ich jetzt in der Gruppe vielleicht unterwegs bin, dann will ich vielleicht nicht irgendwie als derjenige gelten, der irgendwie da jetzt übermäßig am Essen ist. Ja, vielleicht nehme ich mich dann deswegen auch schon ein bisschen zurück. Aber natürlich, du hast recht. Also wenn alle übermäßig essen, dann werde ich natürlich auch dazu verleitet, eben auch übermäßig zu essen.
Aber jetzt mal zurück zu den Süßigkeiten. Gibt es denn gute Alternativen? Gibt es überhaupt gesunde Süßigkeiten?
Ja, also absolut. Zum Beispiel der Klassiker, zu dem man natürlich immer greifen kann, sind Nüsse. Nicht jede Nuss schmeckt jetzt auch jedem. Da muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, was schmeckt einem. Wenn das jetzt die Macadamia-Nüsse sind oder die Pistazien, dann ist das natürlich auch voll in Ordnung.
Ungesalzene Pistazien. Geröstet und ungesalzen. Ich stehe so drauf. Ja, ganz toll. Oder Paranüsse. Also das stimmt, ich finde die schon klasse.
Ungesalzen ist natürlich immer noch mal ein bisschen besser, weil wir konsumieren eben auch zu viel Salz. Dadurch wird es dann eben auch ungesund. Aber selbst wenn es gesalzen sind, ist es immer noch besser als die Tüte Chips als Alternative. Aber genauso kann man natürlich auch selbst kreativ werden und sich überlegen, was man vielleicht selbst noch backen kann als gesunde Alternative. Wenn ich jetzt selbst Plätzchen backe oder mir irgendwelche anderen Dinge Kleinigkeiten backe, dann habe ich natürlich auch selbst die volle Kontrolle darüber, was da reinkommt und wie gesund die am Ende sind. Eine Kollegin von mir, die backt häufiger mal so Energiekugeln. Ja, da sind dann natürlich auch irgendwie Nüsse drin, da sind dann irgendwelche Trockenfrüchte mit drin und vielleicht noch ein paar andere Sachen, Haferflocken und sowas. Und dann hat man natürlich auch schon irgendwie eine gesunde Alternative, das schmeckt dann auch gut und ist dann aber ein bisschen die gesündere Variante.
Absolut, ich stelle mir das richtig gut vor, ja, genau. Und auch bei Obst, Obst ist ja gesund, natürlich, aber vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit, Obst schön klein zu schnibbeln, auf einem Teller schön zu arrangieren, ein paar Nüsse dazwischen. Das lockt uns doch viel mehr, als einfach so in einen Apfel zu beißen.
Ja, definitiv. Also ist natürlich auch viel attraktiver, wenn ich jetzt auf einem Teller mehrere verschiedene Obstsorten präsentiere, die mir ja auch vielleicht gut schmecken. Klar, auch eine Vielfalt einfach. Ja, nicht jedem schmeckt jetzt vielleicht der Apfel, dann möchte man da vielleicht lieber Blaubeeren liegen haben oder sowas. Ist jetzt natürlich auch von der Zeit abhängig, was gerade verfügbar ist. Aber in unserer heutigen Gesellschaft haben wir sowieso die meisten Dinge verfügbar. Also die meisten Obstsorten sind fast ganzjährig im Supermarkt zu finden. Da könnte man dann natürlich auch da eine bunte Platte zusammenstellen, weil selbst Obst, was jetzt vielleicht gerade nicht Saison hat, ist natürlich besser als Alternative als irgendwelche Chips oder Schokolade.
Okay, also das wäre auch mal ein toller Anfang. Es muss nicht das schwere Tiramisu sein zum Dessert, sondern warum nicht ein toller Obstteller mit Nüssen?
Ganz genau.
Schön gestaltet.
Ja, auch bei den Dingen selbst kann man ja darauf achten, dass man sich ein bisschen gesünder gestaltet. Also so eine Tafel Schokolade, die ist ja nur dann ungesund, wenn sie eben sehr, sehr viel Zucker enthält. Und die Schokolade an und für sich, wenn es jetzt eine Zart-Bitter-Schokolade ist, die ist eigentlich gar nicht ungesund. Das ist auch eine gesündere Variante. Schokolade mit hohem Kakaoanteil, Zartbitterschokolade. Dann hat man da auch schon eine gesunde Alternative. Und da könnte man sogar argumentieren, dass so eine Schokolade eine gesunde Ernährung absolut ergänzen kann. Also kann auch Bestandteil von einer gesunden Ernährung sein.
Das wäre also jetzt das ideale Dessert. Der Obstteller mit Nüssen und ein bisschen dunkler Schokolade.
Ganz genau, ja.
Drüber raspeln oder wie auch immer. Unser Rezepttipp zum Podcast.
Ja.
Dieses Mal ganz wunderbar. Aber abgesehen vom Essen gehört natürlich auch das Thema Bewegung, Stoffwechsel dazu. Auch das beeinflusst uns ja. An Weihnachten, da bewegen sich die meisten ja eher so zwischen Sofa, Esstisch und Kühlschrank. Und warum ist denn Bewegung gerade an Weihnachten besonders wichtig?
An Weihnachten gilt eigentlich auch wieder der gleiche Grundsatz wie bei der Ernährung bezüglich der Bewegung. Also wenn man sich den Rest des Jahres zu wenig bewegt, dann wird man an Weihnachten auch nichts retten können. Und genauso, genauso leider auch umgekehrt, wenn man den Rest des Jahres sehr, sehr viel sich bewegt, dann wird man an Weihnachten damit auch nichts kaputt machen. Das einzige Problem, was vielleicht bestehen könnte, ist, dass diese Pause an Weihnachten dann vielleicht dazu führen könnte, dass ich danach nicht wieder in die alten Gewohnheiten zurückfinde. Das heißt, wenn ich vorher jetzt regelmäßig Sport gemacht habe, irgendwie Individualsport vielleicht, wo dann irgendwie die Hemmschwelle nicht so hoch ist wie bei einem Verein, da könnte ich dann auch einfach sagen, okay, jetzt heute nach Weihnachten nehme ich mir jetzt mal nochmal 3 Tage frei oder so, das habe ich mir verdient. Und danach fängt es dann schwerlich an, dass man da wieder reinkommt. Das wäre also eher so das Problem, was ich sehe. Das heißt, den größten Tipp, den ich da geben könnte, wäre, dass man direkt nach Weihnachten versucht, wieder mit den alten Gewohnheiten weiterzumachen, genauso wie man sie vorher durchgeführt hat.
Das heißt, der kurze Spaziergang nach dem Mittagessen reicht einfach nicht aus an Weihnachten. Ich sollte die restlichen Tage mich natürlich auch entsprechend bewegen. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, dass wir uns bei etwas bewegen, das uns Spaß macht.
Ja, definitiv. Also gerade an Weihnachten gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Also du hast gerade schon den Spaziergang eingebracht. Ja, so ein Spaziergang bietet sich natürlich gut an Weihnachten. Ja, das ist auch was, was man in der Gesellschaft vielleicht machen kann, mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden vielleicht. So ein Spaziergang unterschätzt man jetzt vielleicht irgendwie als Alltagsaktivität, aber auch der trägt natürlich zum Energieverbrauch des Körpers bei. Also auch der ist in gewisser Art und Weise Sport. Und ansonsten kann man natürlich auch winterspezifische Sportarten vielleicht integrieren. Ja, also auch Schlittschuhlaufen verbrennt natürlich Kalorien, macht Spaß und ist eine Gemeinschaftsaktivität. Also auch da kann man gucken, was kann ich jetzt gerade in dieser bestimmten Situation, wie beispielsweise Weihnachten, jetzt an speziellem Sport machen, der vielleicht sonst nicht so zu meinem sportlichen Repertoire gehört.
Ja, wenn wir an Weihnachten bleiben, nach dem Menü an den Feiertagen, alle einpacken, alle raus, vielleicht eine schöne Route uns auswählen. Die Hunde haben Spaß, die Kinder haben Spaß dabei. Ich glaube schon, dass es wirklich eine gute Alternative ist. Besser auf jeden Fall, als dann zum Nachmittagskaffee in den Sesseln zu hängen.
Gerade nach dem Essen kann sich das Essen dann natürlich ein bisschen setzen, ja. Man regt so ein bisschen die Verdauung an, wenn man sich dann ein bisschen bewegt. Also auch dafür dann natürlich nicht schlecht.
Jetzt sagst du, die Bewegung regt die Verdauung an, das weiß man ja. Aber mit Sicherheit kann man sich das auch wissenschaftlich angucken. Du forschst ja zu Stoffwechselprodukten bei Bewegung, also zu sogenannten Exerkinen. Kannst du uns das kurz erklären?
Also Exerkine sind im Wesentlichen Stoffwechselprodukte, die nach Sport ausgeschüttet werden und positive Gesundheitseffekte haben. Also das kann man sich ja schon vom Namen ableiten, ja, aus dem Englischen Exercise, also für Sport und Bewegung. Exerkine, ja, also Stoffwechselprodukte, Moleküle, die halt eben nur nach Sport gebildet werden und dann zu positiven Gesundheitseffekten führen. Und diese positiven Gesundheitseffekte sind zum Beispiel, da wurde jetzt vor 3 Jahren ein neues Exerkin entdeckt, das Hunger und Sättigung reguliert. Das heißt, wenn einem vielleicht schon mal aufgefallen ist, dass man nach hochintensivem Sport nach dem Sport weniger Hunger hat. Ja, ist ja eigentlich paradox, weil eigentlich würden wir ja annehmen, dass man durch den Sport mehr Hunger hat, weil man ja gerade Energie verbraucht hat und die Energie wieder zuführen muss. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Ja, die meisten Menschen haben nach hochintensivem Sport eben weniger Hunger. Und das wird eben durch solche Stoffwechselzwischenprodukte reguliert. Die genauen Mechanismen sind da teilweise noch ganz unbekannt, weil das ein ganz, ganz neues Forschungsfeld ist. Aber es fließt eben mehr und mehr wissenschaftliches Interesse da rein, weil wir wissen zwar, dass nach Sport beispielsweise die Lunge adaptiert, die Lungenfunktion wird besser, das Herz wird besser, kann mehr Sauerstoff transportieren. Genauso wächst natürlich auch die Muskulatur. Aber viele von diesen weiteren Effekten, diesen positiven Gesundheitseffekten, die Sport ja auch noch mitbringt, die sind eben noch nicht hundertprozentig bekannt, wo die herkommen. Und da gehen wir eben davon aus, dass die durch diese Exerkine reguliert werden.
Wo werden Exerkine produziert im Körper?
Ganz unterschiedlich. Also Exerkine können aus ganz vielen verschiedenen Stoffwechselkategorien stammen. Zum Beispiel aus dem Muskel. Also der Muskel selbst kann Exerkine produzieren. Die würde man dann als sogenannte Myokine bezeichnen. Und genauso können das aber auch zum Beispiel klassische Entzündungsmarker sein. Ja, Interleukin 6, IL-6 ist jetzt ganz prominent ein Exerkin. Oder auch ganz andere Stoffwechselzwischenprodukte, die teilweise vielleicht auch in der Leber gebildet werden können. Ja, also ist ein ganz breites Portfolio an verschiedenen Möglichkeiten, die da bestehen. Und das müssen auch nicht nur Stoffwechselzwischenprodukte sein, das können ganz viele verschiedene Produkte unseres Körpers sein. Also Moleküle, die eben in unserem Körper nach Sport gebildet werden und die eben diese Effekte nach sich ziehen.
Welche Effekte sind es nochmal? Zähl es mir nochmal auf, damit ich richtig Lust kriege, Sport zu machen.
Zum einen diese Effekte, diese speziellen Effekte jetzt zum Beispiel auf Hunger und Sättigung. Ja, das ist natürlich auch ganz interessant jetzt hier für mögliche Anwendungen in solchen Abnehmpillen oder Abnehmspritzen. Ja, von Novo Nordisk zum Beispiel, die forschen da ganz intensiv dran. Aber auch darüber hinaus ganz viele weitere Effekte, zum Beispiel entzündungshemmend können die sich auswirken. Oder die können zum Beispiel den Gewebeaufbau regulieren, das heißt signalisieren, dass mehr Muskulatur aufgebaut werden muss. Oder dass Fettgewebe abgebaut wird. Oder dass sich Stoffwechselwege positiv anpassen. Ja, also ganz viele positive Effekte auf den gesamten Stoffwechsel. Ja, also das Portfolio ist gewaltig und riesig. Da könnte man jetzt noch 100 weitere aufzählen, die da theoretisch möglich sind. Eben ein sehr breites Portfolio an positiven Gesundheitseffekten.
Muss ich dazu 7 Kilometer joggen? Oder reicht es, dass ich regelmäßig Gymnastik mache und täglich intensiv mit meinen Hunden unterwegs bin?
Also wir haben in unserer kürzlichen Studie gezeigt, dass die Belastungsintensität sehr, sehr wichtig und sogar entscheidend ist für die Exerkinausschüttung. Das heißt, solange man eine hohe Belastungsintensität hat, also eine hohe Sportintensität, ist das wichtiger, als wenn der Sport jetzt irgendwie besonders lange geht. Das heißt, als praktische Anwendung vielleicht 10 Minuten hochintensiver Sport, also jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwie ein intensiver Lauf oder vielleicht auch ein Sprint oder generell der meiste Teamsport wird sich auch im intensiven Bereich abspielen. Der ist wichtiger und bedeutender für die Exerkinausschüttung als länger andauernder, aber moderater Sport.
Schade.
Ja, wobei man kann aber auch sagen, dass es positiv ist, weil so spart man sich natürlich auch Zeit. Ja, also wenn ich mit 10 Minuten hochintensivem Sport den gleichen Effekt erreiche wie mit 1 Stunde moderatem Sport, dann habe ich mir 50 Minuten gespart am Ende.
Gib mir doch mal Tipps. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die gerne joggt. Das ist mir ehrlich gesagt ein richtiger Graus. Wie kann ich den hochintensiven Sport machen? Was bringt es denn so richtig? Würde das auch tatsächlich über die Feiertage mal reichen, dass ich mich eine Viertelstunde an die Handelbank setze, Sit-ups mache, sowas? Zählt das dazu?
Auch das definitiv. Also Kraftsport auf jeden Fall. Sollte man nur auch da wieder darauf achten, dass man jetzt nicht ja hier so ein bisschen die Handeln mal hoch und runter bewegt, sondern dass man tatsächlich mit hoher Intensität versucht, dran zu gehen. Also wirklich so, dass man auch mal ins Schwitzen gerät. Das auf jeden Fall wichtig. Und ansonsten alle Ausdauersportarten. Ja, und da auch wirklich alle Teamsportarten. Also die Teamsportarten, die werden sich in der meisten Zeit eigentlich in einem hochintensiven Bereich bewegen. Solange es nicht einfach nur dieses super leichter Joggen ist, wo ich noch durch die Nase atmen kann. Solange das nicht der Fall ist, wird der Körper Exerkine produzieren und die können dann eben ihre positiven Wirkungen entfalten. Also man hat eigentlich eine breite Möglichkeit an verschiedenen Sportarten, die man da angehen kann. Eigentlich alles, was einem Spaß macht. Das Einzige, was vielleicht da nicht so optimal ist, wären jetzt so statische Halteübungen oder sowas, so Yoga, Pilates. Die sind natürlich sehr positiv auf körperliche Prozesse und wirken sich eben auch sehr positiv auf unsere Gesundheit aus. Aber was die Exerkinproduktion angeht, sind die vielleicht nicht ganz optimal.
Also trotzdem Yoga Pilates machen ist für unseren Rücken natürlich ein Segen. Absolut. Ansonsten zu den Exerkinen habe ich noch einen Tipp, was mir richtig Spaß macht. Tanzen, hüpfen, Musik laut anmachen, zum Hip-Hop hüpfen, was weiß ich. Das macht richtig Spaß und mit Musik befeuert das Ganze dann auch nochmal richtig gut. Und 3 Songs, dann habe ich die 10 Minuten auch schon um.
Ja, definitiv. Also das wäre eine einfache Möglichkeit quasi. Wenn einem Tanzen Spaß macht, ja, das ist auch was, was ich mit Sicherheit immer im intensiven Bereich aufhalten würde. Also auch das eine super Möglichkeit, um das praktisch in den Alltag zu integrieren. Auch gerade an Weihnachten natürlich.
Wenn ich mir es jetzt ein bisschen einfacher machen möchte, könnte ich diese Exerkine auch von außen zuführen? Dann muss ich nicht so lange hüpfen und hab's leichter.
Natürlich ein logischer Gedanke und der ist auch der Wissenschaft schon gekommen, dass das natürlich eine super Möglichkeit wäre, das anzuwenden. Das Problem ist, es steckt gerade noch wirklich in den Kinderschuhen. Also die Forschung dazu hat gerade erst richtig angefangen. Also die läuft seit 5 bis 10 Jahren wirklich intensiv, die Forschung dazu immer mehr. Aber auch da wurden sich Gedanken gemacht. Das Problem ist, viele von diesen Molekülen, die sind vielleicht im Darm gar nicht stabil, das heißt, die werden da gespalten und dann gar nicht in dieser Art und Weise in den Körper aufgenommen. Das heißt, viele von denen muss man leider per Injektion zuführen, also quasi spritzen. Und das ist für viele natürlich eine Überwindung. Und wenn die Studienlage jetzt natürlich noch ganz am Anfang ist, dann gibt es solche Präparate natürlich noch nicht. Aber da wird mit Sicherheit noch sehr, sehr viel kommen in Zukunft.
Nahrungsergänzungsmittel hat ja eigentlich einen negativen Touch in der Gesellschaft. Gibt es denn irgendetwas, gibt es irgendein Produkt, irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist cool, das lohnt sich wirklich, das könnt ihr zu euch nehmen?
Ja, definitiv. Da gibt es so diese paar Klassiker. Man kann sagen, die meisten Nahrungsergänzungsmittel sind tatsächlich nicht sinnvoll. Also Vitamin C zum Beispiel sollte eigentlich niemand supplementieren, das braucht man nicht. Ist trotzdem das meistverkaufte Supplement der Welt. Was man tatsächlich mit gutem Gewissen supplementieren kann, sind zum Beispiel Omega-3-Kapseln, weil die meisten Menschen tatsächlich viel zu wenig fetten Fisch essen. Ja, Fisch ist in Deutschland leider noch immer noch sehr unbeliebt und dementsprechend wäre das zum Beispiel eine Sache, die man machen kann. Genauso zum Beispiel bei Frauen die Supplementation von Eisen. Da sollte man aber erstmal zum Arzt gehen und den Eisenmangel überhaupt überprüfen lassen. Aber viele Frauen leiden eben aufgrund der Monatsblutung an einem Eisenmangel und der kann entsprechend ausgeglichen werden. Genauso gibt es jetzt noch ein paar weitere Beispiele, wie zum Beispiel Folat, also Folsäure oder Fluorid zum Beispiel. Damit ist Salz häufig angereichert, um das eben auszugleichen. Dementsprechend kann ich jedem nur dazu raten, ein angereichertes Speisesalz in der Küche zu verwenden. Ansonsten, auch was das Thema Protein zum Beispiel angeht, muss eigentlich niemand auf eine hohe Proteinzufuhr achten, weil wir als Normalmenschen, ja, wenn wir jetzt keine Hochleistungsathleten sind, brauchen wir nicht mehr Protein, als wir sowieso schon in unserem Alltag zu uns nehmen. Das heißt, dieser komplette Proteinmarkt ist für den Normalmenschen eigentlich vollkommen irrelevant.
Leide ich unter einem Mangel, wenn ich kein Fleisch esse, keinen Fisch?
Also bei Fisch natürlich immer mit den Omega-3-Fettsäuren. Wenn ich mich vegan ernähre, dann habe ich wahrscheinlich einen Proteinmangel, ja. Oder es kann zumindest sehr wahrscheinlich dazu kommen. Dann sollte man darüber nachdenken, ob man nicht ein bisschen Protein supplementiert. Bei Vegetariern wird man in den meisten Fällen trotzdem keinen Proteinmangel haben, aber die Wahrscheinlichkeit dafür steigt natürlich. Also auch Vegetarier können darüber nachdenken, ob sie ein bisschen Protein supplementieren. Und auch bei älteren Personen ist es tatsächlich gar keine so schlechte Idee, vielleicht ein bisschen Protein zu supplementieren, weil man da natürlich auch noch die schützenden Effekte auf die Muskulatur hat. Und im Alter ist eben Muskelabbau ein ganz großes Problem.
Jetzt hast du uns ein Produkt mitgebracht. Kannst du dazu mal was erzählen? Was ist das?
Ich habe hier das wahrscheinlich Nummer 1 Supplement für sportliche Leistungsfähigkeit mitgebracht, Kreatin. Kreatin ist lange Zeit viel im Verruf gewesen, weil man gedacht hat, dass es vielleicht gesundheitsschädigende Effekte hat, ja, also vielleicht negative Effekte auf die Niere. Heutige Positionspapiere zeigen, dass Kreatin keine negativen Gesundheitseffekte hat. Kreatinsupplementation gilt also derzeit als absolut sicher. Und Kreatin hat eben nicht nur einen Effekt auf die sportliche Leistungsfähigkeit, daraus ist es ja eigentlich bekannt, ja, dass es die Schnellkraft steigert. Kreatin hat aber auch Effekte, die eben zunehmend festgestellt werden, auf zum Beispiel die Kognition oder andere positive metabolische Prozesse bei uns im Körper. Das heißt, Kreatin kann möglicherweise unser Denken verbessern. Die Evidenz dazu ist noch relativ gering, sodass wir das noch nicht voller Überzeugung sagen können. Aber es deuten eben erste Studien in diese Richtung und da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was zukommen.
Welchen Personengruppen würdest du empfehlen? Nehmt ein bisschen Kreatin zu euch?
Auf jeden Fall Kraftathleten sowieso, ja, da macht es immer Sinn. Zur aktuellen Studienlage kann man es noch nicht der breiten Bevölkerung 100% sinnvoll empfehlen. Man wird damit nichts falsch machen. Ja, also wie gesagt, es gibt keine wirklichen Gesundheitsschäden durch Kreatin. Das heißt, selbst wenn man es jetzt supplementiert, hat man am Ende vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen Geld verpulvert. Aber falls sich jetzt noch in den nächsten Jahren diese positiven Effekte, die eben in ersten Studien gezeigt sind, auch noch bekräftigen sollten, dann könnte man natürlich auch für die Allgemeinbevölkerung eine Kreatinsupplementation aussprechen. Also wer jetzt sagt, okay, das ist es mir vielleicht wert und ich habe das Geld, der kann auch jetzt schon Kreatin supplementieren. Negative Effekte sind da sehr unwahrscheinlich.
Ich habe das Geld, womit muss man rechnen, so pro Jahr, wenn man jeden Tag so ein bisschen Kreatin zu sich nimmt?
Man muss es auch tatsächlich gar nicht in hohen Mengen supplementieren. Also 3 Gramm pro Tag sind völlig ausreichend für den normalen Menschen, absolut, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen drüber. Und dann, wenn man das aufs Jahr hochrechnen würde, würde man auf jeden Fall in einem zweistelligen Betrag bleiben, also unter 100 Euro, vielleicht irgendwie so zwischen 50 und 70 Euro. Am besten auch sinnvolle, sichere Kreatinquellen von etablierten Anbietern wählen. Ja, ansonsten hat man eventuell noch Probleme mit Verunreinigungen. Solange man aber von einem sicheren Anbieter bestellt, bekannte Kreatinquelle, hier Creapur gibt es zum Beispiel aus Deutschland, dann macht man da auch nichts falsch mit.
Thema Nahrungsergänzungsmittel, wie schaut's aus mit Vitamin D?
Ja, Vitamin D ist auch eines dieser Supplemente, die man auf jeden Fall supplementieren sollte. Also da ist eine ganz klare Empfehlung dafür da, dass man Vitamin D supplementiert, weil Vitamin D eben normalerweise durch Sonneneinstrahlung über die Haut synthetisiert wird. Das heißt, wir nehmen Vitamin D quasi fast gar nicht über die Nahrung auf, sondern nur über die Haut. Aber die Wellenlänge des Lichts, was eben bei uns auf die Erde kommt, ist eben nur im Sommer ausreichend, um Vitamin D zu supplementieren. In den Herbst-, Frühlings- und Wintermonaten ist die Supplementation nicht ausreichend. Und das führt eben bei vielen dazu, dass die dann im Winter so eine Winterdepression entwickeln oder es trägt eben zur Winterdepression bei, dass halt eben Vitamin D fehlt, wirkt sich aber gleichzeitig auch negativ auf die Knochenentwicklung aus, wenn Vitamin D fehlt, weil es da eben auch ganz entscheidend zu beiträgt.
Also Vitamin D dürfen wir zu uns nehmen, sollen wir, aber nicht im Sommer.
Im Sommer ist es nicht unbedingt notwendig. Man kann natürlich auch im Sommer einfach weiter supplementieren. Das wird jetzt auch kein Problem sein. Aber in den Wintermonaten und in den Herbstmonaten sollte man auf jeden Fall Vitamin D supplementieren. Das ist eine ganz klare Empfehlung.
Vitamin D kenne ich eigentlich auch als Prophylaxe gegen Osteoporose. Ist das korrekt?
Ja, definitiv. Also Vitamin D ist für den Knochenstoffwechsel sehr, sehr relevant. Genauso natürlich wie Calcium, das ist jedem bekannt. Und da ist es eben wichtig, dass man möglichst sein Leben lang genug Calcium zu sich führt. Ja, deshalb rät zum Beispiel auch die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, immer noch dazu, viele Milchprodukte zu konsumieren. Hier ist es auch besonders wichtig, das eben das Leben lang zu halten, damit man nicht im Alter dann irgendwie Knochenbrüchigkeit kriegt, Osteoporose und dann bei Stürzen sich irgendwie direkt ein Knochen bricht. Und da kann man natürlich auch mit Sport viel machen. Mit Sport trainiert man natürlich sein komplettes System auch. Ja, also man verbessert da dann eben auch die Einlagerung. Und zum anderen verbessert man natürlich auch die Muskelmasse und die Muskelstabilität. Und dieser Muskelabbau im Alter, der ist auch mitentscheidend dafür, dass Osteoporose dann überhaupt zu Knochenbrüchigkeit führt. Weil wenn eine ausreichende Muskelmasse bestehen würde, dann könnte die auch dazu beitragen, dass man halt eben nicht stolpert oder dass man, wenn man dann mal fällt, dass die Muskeln das ein bisschen abfedern können. Das Ganze spielt also Hand in Hand. Ja, man kann es nicht auf einen Faktor runterbrechen, aber Sport und Ernährung sind natürlich ganz entscheidend auch für Osteoporose.
Jetzt hast du Calcium genannt. Ich habe immer so im Hinterkopf, ich muss ja kein Calcium zusätzlich zu mir nehmen. Unser Trinkwasser hier in Karlsruhe ist ja so super kalkig. Stimmt das oder ist das Blödsinn?
Das ist ein sehr, sehr weit verbreiteter Irrglaube tatsächlich, weil es ist zwar so, dass Calcium in unserem Trinkwasser enthalten ist, aber eben in Molekülen, in denen es für unseren Körper nicht verfügbar ist. Das heißt, das Calcium ist gebunden, chemisch, und das kriegt man nicht so leicht, also unser Körper kriegt das nicht so leicht aus dieser Bindung raus. Das heißt, egal wo man lebt, wir haben jetzt hier leider ein sehr, sehr kalkiges Wasser, das ist jetzt auch nicht ungesund, aber es ist eben auch nicht gesund. Und egal wo man lebt, sollte man versuchen, ab und zu mal Milch zu konsumieren. Ja, also, dass man da drüber versucht, seinen Calciumspiegel zu erhöhen. Und ansonsten kann man zum Beispiel noch grünes Blattgemüse, ist natürlich sehr, sehr calciumreich, und Mineralwasser ist auch meistens calciumreich.
Hafermilch, Sojamilch, hilft mir das auch dabei?
Da ist es leider problematisch, dass die Calciumspiegel immer sehr unterschiedlich sind. Also hier und da hat man dann mal einen höheren, mal einen niedrigeren Calciumgehalt in Milchersatzprodukten. Vielleicht werden die auch teilweise angereichert mit Calcium. Natürlich enthalten die nämlich eigentlich gar nicht solche Calciummengen. Ja, also normalerweise würde man davon ausgehen, dass der Calciumgehalt sehr, sehr gering ist. Möglicherweise sind sie angereichert, dann ist der Calciumgehalt natürlich wieder höher. Müsste man dann eben darauf achten, wie es im individuellen Fall aussieht. Aber die ganz klassische Kuhmilch oder generell Tiermilch ist immer noch, was die Calciumversorgung angeht, das Sinnvollste und das Naheliegendste.
Wie sieht's denn aus mit dem Thema Diät? Wenn ich jetzt merke, ich habe am Weihnachtsfest vielleicht doch ein bisschen zu viel zu mir genommen, dann esse ich im Januar nur noch jeden zweiten Tag. Ist ja zurzeit eine relativ beliebte Strategie.
Also zum Thema Diäten habe ich eine ganz klare Meinung und eigentlich auch die Ernährungswissenschaften haben eine ganz klare Meinung. Wenn es darum geht, Gewicht zu reduzieren, also abzunehmen, dann sollte man nicht zu Diäten greifen. Also man sollte eigentlich versuchen, über das komplette Jahr hinweg eine ausgewogene Ernährung zu haben und eben nicht innerhalb von 1 bis 2 Monaten sehr, sehr viel Gewicht zu verlieren, weil man das danach sowieso wieder aufbauen würde. Und so kommen wir dann natürlich auch in diesen allbekannten Jojo-Effekt rein. Ja, ich verliere hier mal wieder 3 Kilo, dann baue ich da mal wieder 5 auf, dann verliere ich da wieder 7 und dann baue ich da wieder 8 Kilo auf. Und das ist nämlich eben genau der falsche Weg. Das ist nicht nachhaltig und das führt nicht dazu, dass man langfristig abnimmt, sondern man muss für sich selbst irgendwie Gewohnheiten schaffen, Ernährungsgewohnheiten, die für einen selbst langfristig funktionieren. Nur das ist wirklich der Weg, um langfristig gesund sich zu ernähren.
Jetzt haben wir über Ernährung gesprochen, wir haben über Bewegung gesprochen, über Nahrungsergänzung gesprochen. All das führt natürlich zu einem mehr oder weniger gesunden Weihnachtsfest. Thema Achtsamkeit, Thema Psychologie, das gehört ja auch mit dazu. Viele empfinden die Feiertage als stressig, Familie, Erwartungen, mir fehlen noch die letzten Geschenke, Organisation, ich muss noch kochen. Wie wirkt sich denn dieser ganze vorweihnachtliche Stress auf unsere Gesundheit aus?
Stress wirkt sich sehr, sehr schädlich auf die Gesundheit aus. Stress führt auf Stoffwechselebene dazu, dass Cortisol eben ausgeschüttet wird aus der Nebennierenrinde. Und außerdem wird auch Adrenalin ausgeschüttet. Und Cortisol und Adrenalin sind eben Stresshormone. Und diese Stresshormone, die sorgen dafür, wir kennen das ja aus diesem Fight-or-Flight-Mechanismus, das heißt ursprünglich evolutionär, war die Ausschüttung von Stresshormonen ja darauf ausgelegt, dass wir uns gegen eine Gefahr zur Wehr setzen können oder dass wir halt eben vor einer Gefahr fliehen können.
Den Säbelzahntiger erschlagen oder wegrennen.
Ganz genau, ganz genau. Und natürlich auch relevant, wenn wir einen Mammut jagen. Und heute ist das aber natürlich irgendwie auf andere Ebenen verlagert. Ja, heute führt irgendwie vielleicht Stress im Job dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Das hat nicht mehr viel damit zu tun, wie das ursprünglich ausgelegt war. Und ursprünglich hatte das dann ja auch eine sportliche Komponente zur Folge. Ja, ich habe entweder gekämpft oder ich bin weggelaufen. Und heute ist das eben nicht mehr der Fall. Aber auf Stoffwechselebene wird trotzdem noch diese sportliche Komponente vorbereitet. Also diese Ausschüttung von Stresshormonen dient ja nur dem Zweck, dass metabolische Prozesse angepasst werden. Ja, zum Beispiel habe ich einen Abbau von Muskulatur, um Aminosäuren für die Neuproduktion von Glucose zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dieser Effekt wird angeregt und das führt natürlich dazu, dass ich kurzfristig erstmal ein bisschen Muskelabbau habe. Das ist natürlich jetzt in einem sehr geringen Umfang, aber wenn das Ganze natürlich chronisch wird und chronisch bleibt, dann führt das eben auch dazu. Außerdem haben wir eben mehr freie Fettsäuren im Blut, was sich auch wieder negativ auf metabolische Krankheiten auswirken kann. Und es wird auch tatsächlich minimal mehr Energie verbraucht durch diese Prozesse, aber langfristig kommt halt eben dieser Folgeprozess, diese sportliche Komponente, die fehlt eben und dadurch haben eben all diese Effekte nur noch negative Auswirkungen und wir haben auch zum Beispiel auf zellulärer Ebene eine höhere Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies. Bedeutet, dass wir da eher eine oxidative Neigung haben und das ist schlecht, weil das eben bei uns im Körper zum Beispiel zur Bildung von freien Radikalen führen kann. Also wir haben sehr, sehr viele negative Gesundheitsfolgen von Stress auf Stoffwechselebene und eben nicht nur auf psychologischer Ebene.
Dann fass mir das nochmal zusammen. Stress, der dann nicht in Sport abgearbeitet wird, macht mich dick. Was macht's noch?
Stress macht mich zum einen anfällig dafür, halt Gewicht zuzulegen, macht mich dick. Stress baut aber auch Muskulatur ab. Also ich werde an Muskulatur verlieren. Damit verschlechtert sich das Gesamtbild des Körpers natürlich nochmal. Und Muskulatur verbraucht ja auch permanent Energie. Das heißt, wenn Muskulatur abgebaut wird, dann fehlt ja auch dieser Energieverbrauch im Alltag und ich werde noch anfälliger dafür, Gewicht zuzulegen. Und darüber hinaus eben noch diese negativen Effekte auf zellulärer Ebene mit den reaktiven Sauerstoffspezies. Das heißt, das hat auch ganz konkrete Effekte, zum Beispiel für unsere Zellgesundheit, auch zum Beispiel DNA-Schäden und Folgeschäden, also auch im weitesten Sinne für das Krebsrisiko. Dementsprechend Stress wirkt sich eben auf so gut wie alles negativ aus und auf metabolischer Ebene wäre das dann zum Beispiel eine höhere Neigung für Typ 2 Diabetes oder für Bluthochdruck oder für kardiovaskuläre Erkrankungen. Also all da spielt Stress eben eine wichtige Rolle, weil halt eben unser Metabolismus, unser Stoffwechsel so stark verknüpft ist.
Was mir persönlich so ein bisschen hilft, ist, dass ich mir To-Dos, die anstehen, aufschreibe. Das hilft so ein bisschen gegen den, oh, ich muss das noch und ich muss das noch und ich muss das noch. Das produziert natürlich Stress. Aber zum anderen haben wir natürlich auch den Stress durch Konflikte möglicherweise. Vielleicht kommen wir in Familienkonstellationen, die nicht ganz frei sind von Streit, von Konflikten. Vielleicht passt es in der Gruppe nicht so gut. Auch da müssen wir uns, glaube ich, Strategien überlegen, wie wir die Tage gut rüberbringen.
Definitiv. Also wir leben ja sowieso schon in einer sehr stressigen Welt. Wir haben verschiedene Stressquellen, wie du schon gesagt hast. Im familiären, im freundschaftlichen, auf der Arbeit, ja, und dann private Erledigungen vielleicht noch, die gemacht werden müssen. Da sollte ja eigentlich Weihnachten auch eine Zeit sein, wo man mal ein bisschen runterkommt. Aber wir alle wissen, dass Weihnachten durch den Vorbereitungsstress und durch den Familienstress an Weihnachten nicht immer diese Zeit sein kann. Also vielleicht muss man sich einfach auch ab und zu mal eine Pause aus dem Alltag nehmen und auch gerne an Weihnachten einfach mal eine Pause von dem Familienstress und sich auch einfach mal für 1-2 Stunden zurücknehmen. Also auch das muss ja möglich sein und muss erlaubt sein. So kann ich dann auch vielleicht den Stress ein bisschen reduzieren. Weil solange ich auch mal ab und zu so ein paar Phasen habe, wo ich den Stress ein bisschen reduziere, wirkt sich das ja schon sehr, sehr positiv aus.
Mit dem Hund rausgehen.
Zum Beispiel.
Während sich der Rest der Familie streitet, dann habe ich die Bewegung und bin gleichzeitig noch ein bisschen draußen.
Genau.
Und wenn ich keinen Hund habe, trotzdem rausgehen.
Genau, absolut. Also rausgehen sowieso immer positiv.
Ich erinnere mich immer an den Film Weihnachten bei den Griswolds, wo dann wirklich alles kollabiert am Weihnachtsfest. Und vielleicht hilft es auch manchmal bei leicht stressigen Zeitgenossen, die ich da bei mir am Familientisch sitzen habe, mich selbst herauszunehmen und mal das Ganze so ein bisschen wie einen Film oder wie eine Comedy anzuschauen. Dann bin ich nicht mitten im Geschehen, ich lasse mich nicht verstricken. Ich glaube, das könnte auch ein ganz guter Tipp sein.
Ja, mit Sicherheit. Sich einfach ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen rauszunehmen aus den ganzen Sachen und nicht so involviert zu sein. Und vor allem vielleicht auch dran zu denken, dass das bald auch wieder vorbei ist. Also wenn es jetzt wirklich so stressig ist und so schlimm gerade an Weihnachten, dann weiß man ja, okay, bald bin ich wieder in meinem normalen Alltag. Also dann vielleicht auch da einfach mal ein bisschen die Auszeit zu genießen.
Und vielleicht muss ich auch nicht allen 367 WhatsApp-Kontakten Weihnachtsgrüße schicken. Also ach, das macht Stress, diese vielen Weihnachtsgrüße, die aufploppen. Warum denn einfach nicht im Lauf des Jahres immer mal wieder meinen Freunden sagen, hey, schön, dass es dich gibt, hey, liebe Grüße von. Es muss nicht geballt an Weihnachten sein. Einfach doch mal auch das Smartphone zur Seite legen.
Ist ja auch viel herzlicher, wenn das irgendwie an einem zufälligen Tag kommt und nicht an so einem Tag wie Weihnachten zum Beispiel, wo es mehr irgendwie eine Verbindlichkeit wirkt, ein Muss.
Was sagst du zum Thema achtsam sein? Wie kann ich Achtsamkeit ins Weihnachtsfest einbauen?
Also auf Ebene der Ernährung und des Sports kann man natürlich immer, wie wir schon gesagt hatten, gucken, ob jetzt wirklich alles sein muss oder vielleicht auch mal sich ein bisschen zurücknehmen, auch aus dem ganzen Stress einfach mal ein bisschen zurückziehen und vielleicht auch ein paar Entspannungsübungen machen, Meditationsübungen und so weiter. Das hilft schon mal ganz gut dafür.
Kann ich auch achtsam eine Schokomandel essen?
Ja, natürlich. Also man kann sich zum Beispiel auch beim Essen voll auf das Essen konzentrieren. Also viele haben es ja heute auch schon so, dass sie mehrere Reize parallel konsumieren. Also beispielsweise den Fernseher laufen haben, wenn sie irgendwas am Essen sind. Und das ist natürlich aus der Sicht nicht optimal, weil wir essen schneller, wir essen weniger bewusst, wenn wir dabei irgendwas anderes konsumieren, wie beispielsweise den Fernseher. Und da kann man natürlich dann auch einfach mal sagen, jetzt esse ich mal ganz bewusst, ja, und ich genieße auch mal ganz bewusst. Dass man also jetzt nicht irgendwie die Schokomandeln nebenbei beim Fernsehgucken snackt oder halt irgendwie, während man sich mit anderen unterhält, sondern sich wirklich ganz bewusst drauf fokussiert.
Gibt es denn die Möglichkeit, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, Weihnachten zu einem Seelenfutter-Weihnachten zu machen?
Indem man einfach mit dieser Einstellung reingeht in das Weihnachtsfest, dass man jetzt mal versucht, sich ein bisschen aus dem Alltagsstress zurückzunehmen, sich jetzt mal ein bisschen weniger Stress macht, das alles, was man vielleicht vorher sich überlegt hatte, mal ein bisschen zu reduzieren, dann einfach mal zu sagen, jetzt nehme ich mich hier mal zurück und jetzt mache ich mal einfach nur das, was mir gefällt. Jetzt darf ich auch mal genießen, auch natürlich mit immer dem Hintergedanken, dass man sich vielleicht auch maßregelt ein bisschen oder dass man sich ein bisschen zurücknimmt, dass man also nicht alles extrem übergenießt, aber dass man einfach mal bewusst genießt, sich vielleicht ein bisschen drauf konzentrieren auf das, was man konsumiert. Das wäre dann schon mal ein guter Ratschlag eigentlich.
Kann ich auch ein schönes gemeinsames Ritual mit der Familie einführen? Ein gesundes, hast du da eine Idee?
So an Ritualen kann man natürlich versuchen, miteinander zu essen. Ja, das ist natürlich immer positiv. Genauso kann man aber natürlich auch versuchen, den Sport irgendwie einzubauen. Also miteinander tanzen oder sowas beispielsweise. Auch das wären natürlich Möglichkeiten, die man schnell machen kann. Das stärkt die Gemeinschaft. Man hat noch diese sportliche Komponente mit drin und es wirkt sich eben gesund aus.
Gibt es denn Forschung, die uns zeigt, dass kleine Veränderungen im Lebensalltag für die restlichen 360 Tage nach Weihnachten große Wirkung haben? Wenn ich nun versuchen würde, zu Weihnachten was Neues zu implementieren und das dann tatsächlich, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, über den Rest des Jahres dann auch schaffe, das in mein Leben einzubringen, hat das denn dann auch wirklich eine Veränderung? Hat das Wirkung?
Ja, das kommt am Ende nur darauf an, ob man diese Veränderung wirklich weiterträgt. Also schafft man es, diese Veränderung in seinen Alltag zu integrieren? Und da dauert es halt eben in den meisten Fällen einige Wochen, bis sich das wirklich voll verankert hat, sodass es für einen zur Gewohnheit geworden ist. Wenn man sich da jetzt sehr viele Sachen vornimmt, so wie das ja viele mit ihren Neujahrsvorsätzen machen, dann fällt es einem meistens schwer, das alles durchzuziehen. Wenn man sich aber jetzt vielleicht auf eine Sache fokussiert, das ist eine Sache, die möchte ich jetzt wirklich ändern und die möchte ich am nächsten Jahr wirklich durchziehen. Dann macht man sich einen kleinen Plan dazu und dann implementiert man das. Und dann zieht man das ein paar Wochen durch. Ja, da kämpft man dann ein bisschen gegen den inneren Schweinehund an über diese paar Wochen. Und danach ist es dann eben zum Alltag geworden und danach fällt es einem dann auch gar nicht mehr schwer, das weiter durchzuziehen. Und so kann so ein Weihnachtsfest natürlich eine gewisse Initialzündung sein, genauso wie es natürlich auch der Neujahrsanfang sein kann, wo man dann sagt, okay, jetzt fange ich damit an. Die nächsten paar Wochen behalte ich die Motivation und danach ist es dann für mich schon Alltag geworden.
Aber das Ziel sollte ein kleines sein. Es genau. sollte ein kleiner Step sein und gut erreichbar.
Genau.
Dafür also aber konsequent.
Genau, also wenn ich da jetzt nochmal auf meine Themen zurückkommen kann, Sport und Ernährung, dann sollte man jetzt nicht anfangen und sagen, ich renne jetzt einen Marathon und ich will jetzt 5 Kilo Muskulatur aufbauen im nächsten Jahr. Ich will mich komplett sauber ernähren, sondern vielleicht eine Kleinigkeit davon angehen. Ja, zum Beispiel sagt man, ich möchte jetzt einmal in der Woche wenigstens laufen gehen für 5 Kilometer oder wie viel auch immer. Wenn man vorher nichts gemacht hat und dann dazu übergeht, dann ist das ja schon mal ein riesiger Fortschritt. Und darauf kann man aufbauen, weil vielleicht merkt man dann, dass es einem gut gefällt. Und dann kann man es vielleicht irgendwie erweitern. Ja, vielleicht gehe ich dann noch zusätzlich ins Fitnessstudio oder ich überdenke meine Ernährung ein bisschen. Aber alles immer in kleinen Schritten. Und diese Radikaländerung, die bringt nichts. Ja, genauso bringen ja auch Diäten nichts. Ja, also einfach eine kontinuierliche, positive Lebensweise, nicht radikale Änderungen.
Also ich glaube, mit deinen ganzen Tipps kriege ich auch schöne Weihnachten hin. Ich werde bewusst die Schokomandeln essen, ich werde mich bewusst bewegen, ich werde nichts in mich reinstopfen, was ich nicht wirklich möchte. Ich werde die Zeit mit meinen Liebsten wirklich genießen, werde jede einzelne Person zu schätzen wissen. Wenn mich einer ärgert, dann nehme ich mich raus. Und jetzt sag mal du ganz ehrlich, was darf an deinem Weihnachtsfest nicht fehlen, Dirk?
Ich denke, die Freunde und die Familie. Also das muss schon auf jeden Fall sein, weil das ja auch eins der wenigen Feste ist, wo wirklich alle mal zusammenkommen. Ja, normalerweise ist man ja immer weit verstreut und alle sind irgendwo unterwegs. Und an Weihnachten sind ja doch dann irgendwie alle wieder da. Und das ist was, worauf ich mich immer freue.
Dirk, sag mal, woher weißt du denn so viel über Stoffwechselprozesse, über Körper und was die einzelnen Stoffe, was Bewegung mit unserem Körper macht? Bist du nicht Sportwissenschaftler, der mir einfach zeigt, wie man am besten, am taktischsten Fußball spielt?
Nein, tatsächlich umgekehrt. Also ich bin zwar am Sportinstitut, aber ich habe eigentlich einen Hintergrund in den Ernährungswissenschaften. Also ich habe an der Uni Bonn im Bachelor und im Master Ernährungswissenschaften studiert und habe dann halt eben immer diesen Überschlag eigentlich gewollt, also dass ich mein Wissen in der Ernährung auf den Sport anwenden kann. Und dann hat sich eben hier diese Promotionsstelle ergeben und dann konnte ich das hier eben wunderbar verbinden, das Thema Ernährung mit meinem Hobby, dem Thema Sport.
Wie heißt denn das Thema deiner Dissertation?
Wir suchen nach Biomarkern für Belastung und Regeneration im Sport. Und diese Biomarker, die können eben die Stoffwechselprodukte sein, die nach dem Sport gebildet werden. Und da kommt eben dieser Überschlag zu diesen Exerkinen, dass die halt eben auch gute Kandidaten Daten sind, um sie nicht nur für Gesundheitseffekte zu nehmen, sondern eben auch, um Stoffwechselzustände anzuzeigen. Also zum Beispiel bei einem professionellen Athleten, ob der jetzt vielleicht übertrainiert ist, ja, was dann vielleicht wieder zu Verletzungsrisiko führen könnte, oder ob der noch weiter trainieren kann. Da ist ja oft die Frage, bis zu welcher Grenze gehe ich? Theoretisch könnte man dann ja nochmal 3 Stunden mehr trainieren, nur wir alle wissen, das ist dann zu viel. Und die Frage, wo dieses zu viel eben liegt, das ist eine ganz wichtige Frage eben im professionellen Coaching.
Sehr, sehr, sehr spannend. Dankeschön, dass du da warst. Wir haben viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Kommt gesund und entspannt durch die Tage und nehmt die Entspannung mit ins neue Jahr.
Dankeschön auch von mir.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.